Meine Damen und Herren, Sie sind in der Freisprechanlage wieder einmal unvermeidlich und wie immer Gertrud Salm und
Martin Reuter.
Und wir haben einen Gast und zwar haben wir auch ein Thema, das heißt die Zeitreise. Und unser Gast stellt sich jetzt vor.
Er heißt Jochen Riesch, ist Jahrgang 1931 in Essen im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen. Was nicht ganz unwichtig ist, um zu verstehen, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin.
Essen,
Ruhr. Mein Vater war Ingenieur bei Krupp und so bin ich also in diesem Milieu
aufgewachsen. Also die Essen sind wirklich buchstäblich zu nehmen, mit den Essen nach oben raus.
Ja. Nicht mal, damals war die Landschaft noch gesprengt mit den Förderturmen und den großen Halden und so weiter.
Ja.
Also das ist das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Und wenn ich sage 1931, heißt das auch, dass ich zu der Generation gehöre, die nach dem Kriege die Prügel für die Sünden der Väter bekommen hat.
Sie auch? Wir haben Sie sekundär übernommen.
Ja, denn wohin ich dann ab 1950 nach dem Abitur auf Reisen ging, in Europa zunächst, überall sind mir ja vorgehalten worden, die Taten der Väter.
Ja.
Sodass also die Schuldfrage sehr zentral geworden ist. Und damit erklärt sich dann wohl auch einer der Gründe, warum ich Theologie studiert habe.
Mhm. Wo?
Ich habe in Wuppertal begonnen, in der kirchlichen Hochschule, weil man da am Ende des ersten Semesters schon Hebräisch abschließen konnte. Ich brachte Griechisch und Latein von der Schule mit, sodass ich mit Beginn des zweiten Semesters sprachfrei war.
Waren das die Nachfolger der Pietisten oder waren das normale?
Nein, die
Wuppertaler waren doch
bekannt dafür, aber die kirchliche Hochschule ist ja eine Gründung der bekannten Kirche gewesen, unabhängige Ausbildungsstätten zur Verfügung zu haben. Das ist dann zwar von den Nazis unterbunden worden, aber sie gab es dann schon und kamen wieder in Gang nach dem Kriege. Und so habe ich also in Wuppertal angefangen, weil meine Familie zu der Zeit in Velbert wohnte und von da war es nur ein Katzensprung.
Haben Sie sich dann auch auf Ihren Auslandsreisen so geschämt wie ich damals?
Also die Schuldfrage, ja.
Also die Schuldfrage als
Treibungsmoment. Ja, ich war gezwungen, mich ständig damit auseinanderzusetzen, weil ich nicht das, die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe, war eben, dass ich sagte, es ist meine Verantwortung, mein Leben so dafür zu sorgen, dass sich sowas nicht nochmal ereignen kann.
Wie alt waren Sie da und welche Erklärungen hatten Sie denn parat? Ich meine, das ist doch gar nicht so einfach. Ich meine, wenn man älter ist, kann man sagen, ich habe das durchreflektiert, das Thema, aber so schnell kann man doch gar nicht darauf reagieren, oder doch?
Naja, ich habe insofern darauf reagiert, als ich gesagt habe, es ist ein Stück meiner Verantwortung, dass ich das nicht nochmal wiederholen kann.
Ja.
Und wie sich das dann gestaltet, ist eine andere Frage. Mhm. Das hat sich dann ergeben, sozusagen. Aber meine Grundeinstellung war, ich lehne das nicht ab. Ich war zwar nicht dabei, ich war 13, als der Krieg zu Ende ging.
Mhm. Ja, das wollte ich gerade mal sagen, Dimension.
Ja. Wurde 1945 im November 14. Aber ich habe doch in der Schule dann in München, wo wir gelandet waren, das volle Programm der Amerikaner mitbekommen, die sogenannte Re-Education. Das heißt, man hat uns damals konfrontiert mit diesen Filmen, die sie in Bergen-Belsen oder sonst wo gemacht haben. Und das Schlimme war eben, dass keiner unserer Lehrer die moralische Autorität besaß,
zu sagen, jawohl,
mit uns darüber zu reden.
Ja.
Das heißt, das ist mir überlassen geblieben, uns überlassen geblieben. Und was das in der Seele eines 14-Jährigen anrichten kann, kann man sich auch vorstellen.
Aber Sie mussten jetzt zum Beispiel noch keinen Fragebogen mit, ich weiß nicht wie viel, 50 Fragen oder was
das
war.
Nein.
Wer musste das?
Ernst Salomo, der Fragebogen, 135 Fragen.
135 waren es, so, ja, das wollte ich
sagen. Sind mir erspart geblieben.
Naja, mit 13.
Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, wann Sie angefangen haben, also ab wann man das jetzt ausfüllen musste.
Nein, das
ab 18
ist das
oder 20
ja
so. Oder 22,
ja. Wenn man in der HJ war, aber ich bin ja nur noch bis zum Jungvolk gekommen.
Jungvolk, wenn ich das alles. Naja, gut. Vielleicht zählen Sie einfach jetzt mal erstmal die Orte auf, wo Sie überall gewesen sind. Dann können wir, also wir haben jetzt, eigentlich haben Sie ja, ach so, das würde zu lange dauern, er schaut schon auf die Uhr. Nee, sagen Sie mal so grob, Sie haben ja eigentlich, haben Sie nicht bei Altenbauner irgendwie angefangen, neulich in der
Lese? Nein, das oder war das jetzt die falsche Reihenfolge? Die Reihenfolge ist ja so, dass ich noch in Westfalen, wo ich sozusagen als Student akkreditiert war, meine beiden theologischen Examina gemacht habe. Mhm. Und dann auch noch die erste Pfarrstelle nach dem Vikariat in Marl.
Marl,
Landkreis Recklinghausen. Und dann nach dem zweiten Examen die erste Pfarrstelle übernommen habe in Dortmund-Huckarde. Das heißt, zu Füßen der Hansa, die größte Zentralkokerei Europas. Mhm. Ein Bergwerk mit 3000
da Belegschaft. Da weiß man, was da in der Luft lag.
Das war uns zeitlich einzuschätzen.
Ja, zeitlich wäre nett, wenn Sie mal sagen, Dortmund.
Nur ab und zu mal ein Datum.
Ja, das war dann, was war denn das, ab 1958, ja, 58, 59. Mhm. Und in meinem Kirchenvorstand saßen lauter Steiger. Das heißt, die Leute, die unter Tage das Sagen haben.
Ja.
Ne? Mhm. Und die betriebliche Mittelschicht darstellen. Und,
waren das reflektierte Leute?
Oder Ja. Und sie wussten vor allem, dass es einen kolossalen Widerspruch gab in der Art, wie sie sich sonntags in der Kirche darstellten, um Kollekte einzusammeln und von montags bis freitags unter Tage treiben mussten, mehr Kohle muss kommen. Ne?
Ja, ja,
also
ja.
Das haben die schon als Konflikt empfunden.
Ja, das ist aber toll, ne? Ja. Mhm.
Nun hatte ich ja in diesem Jahr 58, 59 schon eine Zusatzausbildung als Industrie- und Sozialpfarrer gemacht. Gehöre damit zur ersten Generation und wollte natürlich gerne das anwenden, was ich da kapiert und gelernt hatte. Und habe also meine Kirchenvorsteher gefragt in Huckarde, ob sie mich nicht ein halbes Jahr unter Tage lassen wollen. Ich würde das gerne, weil ich ja ständig mit einer Gemeinde zu tun hatte, die im Wesentlichen aus Bergarbeitern bestand.
Mhm.
Und da haben sie gekniffen und haben also, das wollten sie nicht, dass ich in die Karten gucke.
Ach so.
Ja.
Aha.
Weil dann würde der Widerspruch ja noch viel offenkundiger werden.
Der hinterfragte Steiger.
Ja.
Das finde ich auch. Das
hat mich gegrämt, weil ich dachte, nun habe ich es gelernt, bin genau auf der Spur, auf der ich sein will.
Ja.
Und jetzt habe ich hier keine Möglichkeit. Und da kam es eben gelegen, dass zur gleichen Zeit hier in Kurschenwaldeck das neue VW-Werk im Entstehen war. Und der hier zuständige damalige Landessozialpfarrer Dr. Hans Storck die Idee hatte, er möchte ein Projekt starten in Altenbauner, indem er also ein oder zwei Leute mal in den Betrieb schickt, mit Zustimmung der Werksleitung, damit man daraus sozusagen die Schlüsse ziehen kann, strategisch und so weiter und planerisch. Und davon habe ich gehört, habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt und bin dann mit Zustimmung der Westfälischen Kirchenleitung 1961 hierher gekommen nach
Jetzt haben wir schon mal wieder einen Ort.
Das ist der Ausgangspunkt für alles Weitere geworden.
Mhm.
Denn, ja.
Darf ich kurz zwischenfragen? Also, Sie haben dort normal gearbeitet und haben jetzt eigentlich nur Ihre Kenntnisse mit dem verglichen, was vor Ort passiert ist? Oder haben Sie auch quasi seelsorgerische Aufgaben gehabt oder die Leute beraten oder wie oder was?
Also das ist ja so, dass ich als Werkzeug mitbekommen habe, die Fähigkeit, bestimmte Situationen zu analysieren und daraus meine Schlüsse zu ziehen und Prioritäten abzuleiten. Ich bin also erstmal in dieses, wir sind zu zweit gewesen, ein Freund, mit dem zusammen ich diese Ausbildung in Mainz damals gemacht habe, Gerd Altendorf und ich, wir beide sind dann im Anfang Februar 61 bis Ende des Jahres im VW-Werk in Altenbauner eingestellt gewesen. Und ich habe vorne in der Halle 1, Abteilung 41-83-2, das waren die Getriebe, und er ganz hinten in der Gießerei, wo damals noch die Gehäuse für die Getriebegehäuse gegossen wurden.
Also Sie haben richtig am Band gestanden
und gearbeitet? Ich habe am Band gestanden und gearbeitet, ja.
Ganz normal.
Ja, und das fiel mir natürlich erstmal furchtbar schwer, weil ich ja alle Handgriffe mit dem Kopf kontrollieren musste. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, und das hat ungefähr 6 Wochen gedauert, bis ich plötzlich entdeckte, dass meine Hände das inzwischen gelernt hatten und machten, ohne dass ich dauernd zugucken musste. Ja. Ja. Mhm. Dann ging es ein bisschen leichter. Was mich sehr interessierte und was mir auch sehr bald auffiel, war, die Belegschaft damals setzte sich ungefähr zu 70% aus Pendlern zusammen, die aus, also eine Pendlerspinne, die reichte von Hanau bis Handel, aus Münden, nicht so ungefähr. Also,
so weit.
Ja, bis rauf nach Norden, nicht weit über die Grenzen von Hessen hinaus. Nicht, aber es war Freiluftberufe.
Was heißt das?
Also Straßenbau, Landwirtschaft, Forsten.
Ah, ja.
Ja, und die also das sozusagen
die, Halle,
die industrielle Produktionsweise überhaupt noch nie gelernt hatten oder ja, ungeheure Anpassungsschwierigkeiten.
Ja, in eine ganz andere Kultur kamen. Ne?
Ohne hochgradige Gefahr für Leib und Leben sozusagen unter laufenden Maschinen. Und der Betriebsrat, damals war der Vorsitzende Peter Stroh und ein paar Leute, die schon gewerkschaftliche Erfahrungen hatten. Aber der Rest des Betriebsrates verzehrte sich in einer unendlichen Mühe und Fülle von Einzelberatung. Also wir versuchten den Leuten zu Wohnungen zu verhelfen, Fahrgelegenheiten zu organisieren und dergleichen.
Oder vielleicht auch, was ein Akkord ist, zu erklären. Sowas.
Aber was mir sehr bald deutlich wurde, dass der Betriebsrat sich nicht klar war darüber, was seine Funktion eigentlich zwischen dem Bündnisglied zwischen Management und Belegschaft eigentlich sein müsste.
Die haben Sozialarbeit gemacht anstatt Betriebsverfassungsgesetz.
Ja, ja.
Aber war es damals schon Betriebsverfassungsgesetz? Nee, noch nicht. Ne? Das kam erst später.
Doch, das glaube ich gar nicht schon.
Ich weiß es gar nicht. Ja. Das weiß ich leider gar nicht.
Nur der Punkt war der, dass ich an der Stelle angefangen habe, mich mit den Betriebsräten zu unterhalten in der Pause. Es gab ja auch Vertrauensleute in der Abteilung, nicht wahr? Und man hatte ja also immer mal eine halbe Stunde Frühstückspause. Und die habe ich also dann angefangen, mit denen über solche Sachen zu reden, weil mir das ganz wichtig schien, dass an der Stelle sozusagen die nicht einfach ein bisschen besinnungslos, hätte ich beinahe gesagt, aus dem ausgeliefert waren, was in Wolfsburg oder so beschlossen wurde. Und das hat sich dann auch ausgezahlt am Ende. Da haben wir nämlich im Dezember in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie in Hofgeismar eine Einladung gemacht, eine Tagung für die Betriebsräte.
Ja,
was ist nach einem Jahr rausgekommen? Und damit bin ich damit auch zum Personalchef gegangen, Herrn Kutsche, und habe gesagt, das haben wir vor. Und dann sagte Herr Kutsche, hatte ein bisschen milde gelächelt und gesagt, machen Sie mal.
Und was hat die Gewerkschaft gesagt?
Ja, die waren sofort auf dem Kiwif.
Die haben geknirscht.
Den 24 Leuten sind 21 nach Hofgeismar gekommen. Und da schrillten die Alarmglocken allerdings bei
der Gewerkschaftsbund jetzt.
Denn was hat der Mann gemacht, der Ries? Wie kommt das?
Aber da war es schon passiert. Ja, jetzt will ich aber wissen, wie es kommt, weil Sie müssen ja, sagen wir mal, die Religion und die Arbeitswelt müssen ja eine Vorstellung gehabt haben. Jetzt eben nicht direkt von der Sozialarbeit her, sondern von einem Überschuss an.
Naja,
versuch's mir vorzustellen.
Das hat ja mit der Würde des Menschen zu tun, mit einem bestimmten Menschenbild. Und das war mir natürlich schon unter dem Verhältnis von Mensch und Arbeit. Was heißt das eigentlich, wenn Menschen das Gefühl haben, das, was sie tut, ist nicht integriert in ihr Leben oder in ihr Dasein? So ein Leben beginnt nachher.
Das sind zwei Teile, die nicht zueinander passen.
Da muss man sozusagen, man schafft ja nur die Voraussetzungen für Leben. Aber was hat man dann an einem Leben, wenn dieser entscheidende Teil des Tages, ja,
ja, natürlich, 8 Stunden
absorbiert ist, wo man verlangt wird. Ja. Mir hat zum Beispiel sehr, ist mir aufgefallen, ich habe ja noch mit einer Generation zu tun gehabt, die waren auch zum Teil im Kriege. Und in den Gesprächen, die sie auch am Band gegeben hat und in den Pausen, stellte sich raus, dass für viele die wichtigste Erfahrung ihres Lebens der Krieg war. Mhm. Warum? Weil das die Gelegenheit war bisher in ihrem Dasein, wo sie, wo sie beweisen konnten, wer sie waren und was sie konnten. Mhm. Ja. Ja. Natürlich unter sehr fragwürdigen Voraussetzungen. Mhm. Aber immerhin, das konnte ich kapieren. Und ich dachte, es ist doch schlimm, dass es einen Krieg braucht, damit Leute ihr Leben als sinnvoll erleben können. Mhm. Ja, also in diesem Bereich.
Ich kann was, ja, sozusagen.
Ich
kann töten.
Ja, aber wie sieht dann Arbeit eigentlich aus? Und wie sollte sie aussehen, wenn sie sozusagen menschenwürdig und integrierbar sein soll? Das sind so die Fragen gewesen, die ich mitgebracht habe.
Wie ging es aus mit der Tagung? War das?
Das war, das ja, ja, doch. Das war, hat sich wirklich gelohnt. Aber die Schwierigkeiten sind später gekommen, als ich dann noch wir unser Pfarramt zu zweit fortgesetzt haben. Und dann in eine Situation in Altenbauna,
also raus
aus dem Betrieb, am Jahresende 61 und ab 62 dann
in der Pfarrei,
dort aufgebaut haben. Altenbauna war ja gar keine eigene Pfarrstelle, sondern war Filialdorf zu Kirchbauna. Der Stelleninhaber dort, der Amtsbruder, sagte zu mir mal: Sie sind im Betrieb gewesen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist für mich die Hölle.
Ja.
Er war sich nicht bewusst, was er damit eigentlich sagt, über alle anderen, die dort sein müssen.
Ja, dass sie Hülleninsassen sind.
Ja, aber ich habe eben versucht, an der Stelle mich anders zu verhalten und auch anders zu denken. Wir sahen uns dann plötzlich in einer Situation, ich habe da mit ihm ausgemacht, überlassen Sie uns Altenbrauna. Das war also stellenmäßig noch gar nicht geregelt. Ich war da als Angehöriger des Sozialpfarramtes und habe dann einfach dort angefangen zu arbeiten in einer Situation, die dadurch bestimmt war, dass das alte Dorf abgerissen wurde.
Ja. Mhm.
Während auf der anderen Seite ständig neue Belegschaft zuströmte.
Mhm.
Ja, also wir hatten diese doppelte Vorstellung, möchte ich nicht sagen, aber doch Herausforderung, dass wir auf der einen Seite den alten Bauern helfen mussten, mit dem Zusammenbruch ihrer Welt.
Mit dem Schmerz umzugehen.
Ja, ich meine, wir haben ja zuschauen müssen, wie die Bulldozer angerückt kamen und die alten Fachwerkhäuser einfach umgeschmissen haben. Ne?
Oh Gott.
Ja. Das ist brutal abgeräumt worden.
50er, 60er Jahre. Nee, ist ja überall. Ganz Westdeutschland wurde ja abgerissen. Ja. Darum haben wir ja so kaputte Städte. Das, was noch nicht kaputt war, wurde noch abgerissen hinterher.
Ja, ja. Und an der Stelle hatten wir also den Gesprächspartner mit dem alten Dorf. Auf der anderen Seite mussten wir uns kümmern um die Neuzuziehenden. Und wie integriert man die?
Entschuldige, ich kenne Altenbauer gar nicht. Ist da jetzt plötzlich neu, sind da jetzt Plattenbauten gewissermaßen hochgezogen worden?
Ja,
sind die ganzen Siedlungen.
Man sieht es ihnen auch bis heute ein bisschen an. Und die Stadtplanung ist auch nicht glücklich gelaufen. Also da hätte man mehr draus machen können.
Also normalerweise nimmt man ja an, wenn was plattgelegt wird, dann kommt dann noch eine neue Industriehalle hin. Aber die haben sozusagen den Ort richtig so umstrukturiert.
Ja, völlig.
Ja, ich kenne es leider nicht.
Da also Altenbauna Filialdorf war, hatte es ja auch keine eigenen Räumlichkeiten als Kirchengemeinde, sondern nur die eine Kirche, die da heute jetzt auch noch steht. Inzwischen heißt sie Friedenskirche und ist auch zu sehr schön renoviert worden vor einiger Zeit, weil es dann so 125 Jahre waren, dass sie steht. Aber sie ist auch nicht mehr im Mittelpunkt, war sie sowieso nie. Jedenfalls, wir mussten uns an der Stelle auseinandersetzen mit einer solchen Situation und haben nach Mitteln und Wegen gesonnen, wie man das schaffen könnte. Und dann kam mir zur Hilfe, dass ich aus Westfalen mitbrachte, eine Einrichtung, die nannten die dort Woche des Dorfes. Eine Sache, wo man dann alle vorhandenen Gruppierungen, Sport oder Kaninchenzüchter oder Schrebergärten oder was es auch gab, eingeladen hat zu Veranstaltungen, in denen sie sich selber vorstellen konnten. Und wir haben ihnen dann die Hausaufgabe gegeben, in einem Monat mal zu überlegen, wie sie sich denn wohl ihren Beitrag für die neue Bevölkerung vorstellen konnten. Mhm. Sodass sie gezwungen waren, sich zuerst mal in Beziehung zu setzen, in ihrer Vorfindlichkeit.
Naja, das war natürlich, denke ich, auch mit einer Kriegslehre durch die Flüchtlingsintegration.
Ja.
Nicht? Das war ja, ja die ja. erste Übung.
Ja.
Nach dem Krieg, ja. diese Feindschaften und
Freundschaften. Ja, ja. Naja, die komplett fehlgeschlagen
also das,
ist.
Das, ne?
Muss
nee,
man
das,
aber nein. ja, doch. Aber ja,
ja gut,
doch.
Da kann man sich jetzt drüber streiten.
Also in Süddeutschland, da kann ich es beurteilen. Ja, aber gut. Das ist ja nun wirklich ein nee, interessanter
in
Ansatz.
In Nordrhein-Westfalen ne? ist es ein bisschen anders gegangen, mhm. glaube ich.
Ich glaube auch, da gab es durchaus noch so eine Arbeit der Solidarität, die das nicht,
und,
so, das nicht so krass war, ja, glaube ich.
Mit Hilfe dieses Modells haben wir uns dann zusammengesetzt. Wir heißt der damalige Bürgermeister Adam Diegler und der damalige Schulrektor Henner Pflug und ich.
Doch,
wir bildeten nämlich ein Komitee, das einmal im Jahr sich aus der Liste der Angebote der Volkshochschule im Kreis etwas raussuchten, was für den Winter in Altenbauner vielleicht brauchbar wäre. Und in dieser Zusammensetzung haben wir uns dann Gedanken gemacht über die zu schaffende Woche des Dorfes.
Ja, das finde ich
und
also,
das ist wirklich eine gelungene Sache gewesen, unter dem Stichwort, die Zukunft hat schon begonnen, im Wirtshaus in Altenbauner. Ne?
Da haben Sie aber als Pfarrer eigentlich Sozialpolitik schon gemacht, wenn ich
ja,
mal das so sage.
Ja,
er war ja,
ja
Industrie- und Sozialpfarrer.
Ja, ist ja gut.
Ist ja sein Job.
Ja, ich meine, ich habe auf der anderen Seite natürlich, es war so, dass dann sehr schnell die damalige noch existierende Höhere Fachschule für soziale Berufsarbeit in der Hermannstraße, eine Einrichtung, die Sozialarbeiter ausgebildet hat, auf unser Tun aufmerksam geworden sind. Wir haben gesagt, das ist ja ein ideales Versuchsgelände für künftige Sozialarbeiter.
Wo waren die ansässig? Hier in Kassel?
Oder? In Kassel, in der Hermannstraße.
Aha.
Das ist dann später integriert worden.
Nie von gehört.
Ja, ja. Mhm. Aber die gab es damals noch. Und wir sind auch noch eingeladen worden von denen, einmal in der Woche mit den künftigen Sozialarbeitern sowas wie Religionsunterricht zu machen oder ja, Theologie zu treiben.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, ich muss als Pfarrer heutzutage Polyglott sein. Ich musste auf der einen Seite mit den Leuten aus dem VW-Werk reden können und ja,
das
ich musste
aber auch, wenn man gut ausgebildet
ja,
ist.
Ja, ich musste mit den künftigen Sozialarbeitern durfte ich also keine religiöse Terminologie benutzen.
Mhm.
Ja. Gleichzeitig hatte ich aber auch Bibelarbeit einmal in der Woche mit den alten Frauen aus dem Dorf. Und ich dachte manchmal, wenn die mich hören könnten, ja, wenn die alten Frauen mich hören könnten.
Wenn es ein freies Radio gegeben hätte, wo man alle Sprachen gleichzeitig übertragen hätte, da hätte es ein ganz schönes Kanalschlamassel
gegeben. Wenn die mit den Sozialarbeitern geredet hätten, hätten die gedacht, der Pfarrer hat seinen Glauben verloren. Ja, und wenn die Sozialarbeiter mich mit den alten Frauen hätten reden hören, hätten die auch nicht gewusst.
Ich werde sie ausdrücklich für zukünftige Politiken empfehlen, das kann ich Ihnen ja jetzt schon sagen, weil das gefällt mir außerordentlich gut.
Naja, aber ich meine, das hat sich einfach aus der Situation ergeben.
Ja, klar.
Wir haben ja ständig auch gelernt aus dem, was sich ereignet hat. Und haben nämlich dann mit Hilfe der Sozialschule, also der Leute aus der Hermannstraße, die hatten ihrerseits Verbindung nach Holland. Holland war nämlich damals das erste und einzige Land in Europa, das sich ein eigenes Ministerium für Maatschappelijk Opbouwwerk heißt das. Gesellschaftliche Aufbauarbeit.
Ich sag, können Sie es nochmal vorlesen?
Maatschappelijk Opbouwwerk.
Aha, Maatschappelijk Opbouwwerk.
Was also eine enorme Leistung war, weil die Holländer sehr schnell begriffen haben, in der Übergang vom damaligen Agrarland in eine moderne Gesellschaft, man kann nicht einfach die Menschen, die davon von diesen enormen Prozessen betroffen sind, sich selbst überlassen, sondern man muss eine Hilfestellung geben. Nicht? Und infolgedessen hatten die in Holland schon Leute, die einem zur Hilfe kommen konnten in so einer Situation. Und so haben wir also dann jemanden aus dem Ministerium in Holland gewinnen können, nach Altenbauner zu kommen und mit den Verantwortungsträgern aus den Vereinen und aus der Kommunalverwaltung und so weiter über die nötigen Schritte zu reden.
Ne? Aha, die hatten also schon größere Erfahrungen, die und, sie da einbringen konnten.
Etwas freier auch als die Deutschen, glaube ich.
Etwas
Schockdarm. Ich meine, wir waren zwar auch in Holland noch nicht ganz gerne angesehen, ne? Die deutsche Moffe hieß das. Und
Sie können ganz gut Holländisch anscheinend.
Ja, ich bin in zweiter Ehe mit einer Holländerin verheiratet.
Ach so.
Ich spreche Holländisch fließend.
Nicht möglich.
Wel möglich.
Nicht möglich.
Wel möglich.
Also jedenfalls,
also ich würd ja
um ein bisschen auf der Linie bleiben.
Ich würde ja gerne mal einen Thüringer einführen hier, weil zur Unterbrechung.
Ein Thüringer?
Ja, also ein Würstchen ehemaliger Thüringer Bewohner würde ich jetzt hier gerne mal abspielen.
Sie meinen den lieben Johann Sebastian?
Den meine ich. Den würde ich jetzt.
Sollen wir eine kleine Unterbrechung organisieren oder wollen Sie jetzt noch ganz schnell was sagen?
Nein,
muss nicht sein.
Ne? Jetzt würde ich meinen.
Knüpfen wir gleich wieder an.
Ja,
also, was gibt's denn?
Tja, brandenburgisch.
Brandenburgisch?
Zweite brandenburgische erster Satz.
Genau. Leider müssen wir den jetzt ein wenig ausblenden, aber die Herren wieder einblenden.
Bevor die Flöten jetzt einsetzen, können wir auch wieder selbst etwas flöten. Ich denke, wir können den Industriepfarrer mal verlassen zugunsten eines, wie nennt man den dann, wenn er nach...
Ja, passen Sie, erlauben Sie mir einen eleganten Übergang.
Ja, bitteschön.
Das Stichwort war diesen Holländern. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich im Laufe dieser Jahre in Altenbauner Methoden entwickelt, in denen Kirche behilflich ist, Menschen in dieser Situation zu helfen. Nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Programmen, mit Taten. Sozusagen von denen, die was haben. Und das hat dazu geführt, dass ich gefragt worden bin, 1968, ob ich denn unter Umständen bereit wäre, den Kirchen in Kenia, in Ostafrika, zu helfen, bei der Bewältigung ähnlicher Probleme ein bisschen behilflich zu sein. Denn das ist ja diese Missionskirchen, die sie dort gewachsen sind alle auf dem Lande gewachsen. Und nun stand in Kenia in zunehmendem Maße mit dem Ende der Kolonialherrschaft und dem Übergang in einen unabhängigen Staat, war verbunden eine riesige Landreform. Man hat nämlich den ersten Kredit, den die englische Regierung als ehemalige Kolonialherr der neuen Regierung in Kenia bewilligt haben, war zweckbestimmt, die englischen Farmer auszukaufen aus dem fruchtbarsten Teil des Landes, nämlich in den White Highlands, das ist also da im Rift Valley. Das hatte wiederum zur Folge, dass die neuen Herren, da gab es ja zwei Gesellschaften, die einen kümmerten sich um die Landaufteilung, die anderen um die Finanzen. Und dann wurde das Land verteilt an neue Eigentümer. Und die kamen und die brachten ihre Leute mit und fanden vor, die alten Farmarbeiter, die zum Teil schon in der zweiten, dritten Generation unter den englischen Besitzern dort ansässig waren. Und die aber jetzt nirgendwo mehr hin hatten, wohin sie zurückgehen konnten, weil ein Rückkehrrecht behält ein Afrikaner nur, solange mindestens ein Familienmitglied im Dorf noch ein Stück Acker dort bestellt. Also das ist Gemeingut, dieses das Land. Die hatten niemanden mehr. Also strömten auf einmal Tausende und Tausende von Farmarbeitern, ehemaligen Farmarbeitern, in die Städte auf der Suche nach Arbeit. Das Erste, was ich in Kenia gelernt habe, als ich dort 1968 mit der Familie ankam, und wir in Nairobi, in der Hauptstadt, zunächst mal untergebracht waren, stand an jeder Tür stand praktisch Hakuna Kasi. Und ich dachte immer, das heißt, hier geht's rein. Das heißt aber, hier gibt's keine Arbeit. Du brauchst gar nicht erst anzuklopfen.
Aha. Ja. Oh, das ist aber sehr ermutigend, ja.
Ja. Also das war die Situation.
Ist ja nicht so ein soziales Netz wie bei uns. Das heißt, direkt verhungern, ne? Das heißt, nicht leben können, keine Arbeit. Ne?
Und die Kirchen hatten eigentlich überhaupt kein Modell. wie wir mit dieser Situation umgehen sollten. Mhm. Empfanden aber sehr deutlich diese Hilflosigkeit. Und das Einzige, was existierte in ein paar größeren Städten, die es dort gab, waren sogenannte Community Centers. Die hatte man geschaffen als Möglichkeit für die Frauen, deren Männer nun als die Mau-Mau-Kämpfer von den Engländern eingesperrt waren, irgendwie mit ihren Kindern zu helfen, damit sie nicht entweder nur auf Prostitution angewiesen waren oder auf illegales Bierbrauen. Und,
illegales Bierbrauen?
Ja, klar. Mhm. Was anderes gab es eigentlich nicht als Möglichkeit. Und der Ort, an dem ich nun postiert werden sollte, Nakuru, war das Herz des ehemaligen Weißen Hochlandes. Da war die Situation besonders schwierig,
die zwei Gruppen,
weil eben dann die zu Tausenden kamen. Nicht wahr?
Und wie kann man denn diese Leute einfach vergessen? Also das ist ja völlig verrückt.
Ja, ich meine, es war eine Agrarreform, bei der die unterste Schicht mal unten wieder durch die Maschen gefallen ist.
Also das heißt, die weißen Siedler sind rausgekauft worden und es sind schwarze Besitzer gekommen, mit ihren ganzen Kollegen.
Ja, mit ihren ganzen Familien.
Familien.
Und ein Afrikaner lebt in Clans, also im Stamm größtenteils. Und das Problem ist sowieso, dass also die größte Größenordnung, die er sich vorstellen kann, ist sein eigener Stamm.
Sind
Stamm,
40, 50
Staat
Leute oder so.
Ist ein völlig Abstraktum.
Wie viel ist so ein Klar, so circa?
Naja, ich meine, es kommt darauf an, zu welchem Stamm sie gehören. Ja. Sind sie Kikuyu oder Liuluo, dann geht das in die Zigtausende.
Ja, insgesamt, aber ich meine, das sind ja örtliche Dorfgemeinschaften, ne?
Wie ja,
sich das dann aufteilen?
Moment, wie ist das denn jetzt mit dem Stamm? Also die können in tausender Gruppen schon...
Es gibt natürlich Stammesgebiete, angestammte Stammesgebiete. Mhm. Und wer dazugehört, denkt in den Kategorien seines eigenen Stammes. Ja. Also deswegen war gleich eine meiner Aufgaben, die mir anvertraut wurden, eben dafür zu sorgen, dass in Nakuru, wo sie gerne ein Community Center haben wollten und auch Pläne dafür schon eingereicht hatten, aufgrund deren ich dann eingeladen worden bin, die zu verwirklichen, bin ich dahin gekommen, dass die wollten ihren Beitrag leisten. Nur niemand in Deutschland hat sich die Mühe gemacht, vorher mal zu gucken, ob ein Community Center in dieser Situation die angemessene Lösung darstellt. Mhm. Das stellte sich nämlich sehr schnell heraus, dass das eine Sache war, wo die Schwelle schon wieder viel zu hoch war. Da würde ein einfacher Afrikaner nie reingehen, sondern wieder nur die, die sowieso schon wussten, wie sie das zu ihren Gunsten ausnutzen können. Mhm. Also da traf ich eine sehr schwierige Situation.
Haben Sie denn, was konnte man da sprechen, Englisch?
Englisch, ich musste aber ein halbes Jahr lang erstmal in Nairobi auf die Schule gehen und Swahili lernen.
Mhm.
Nein, das ist eine relativ einfache Sprache, die von den Arabern landeinwärts transportiert worden ist auf ihren Sklavenjachten.
Ach, das ist ursprünglich eine arabische Sprache?
Nein, das ist die Sprache der Leute an der Küste.
Ja.
Sahil ist ein arabisches Wort und heißt Küste. Die Leute, die dort wohnen, sind die Waswahili. Und was sie sprechen, ist Kiswahili. So hat die Sprache ihren Namen bekommen, aber es ist ein arabisches Wort.
Ich glaube, ich kann einen Satz, der heißt Nyumba Iwe Safi. Aber vielleicht kennt es keiner. Das heißt, ich muss aufräumen.
Gertrud, jetzt ist mal gut. Ich muss aufräumen.
Hier muss geputzt werden.
Ach, ja.
Also Sie haben Kiswahili gelernt.
Ich habe dann Swahili gelernt.
Sie haben aber das Center dann umfunktioniert, wenn ich das richtig verstehe.
Nein, oder? Ich war gezwungen, es zu bauen. Und bin da in eine sehr schwierige Situation geraten, weil die beteiligten Gemeinden, die reichste hatte einen Jahresetat von 30.000 Schilling, die ärmste einen von 3.000. Und wir kamen an und hatten Geld aus Deutschland.
En masse sozusagen.
Und ich sollte das umsetzen in den Bau und in die Programme. Wir mussten erstens einmal den Architekten rausschmeißen, der nämlich überhaupt sich nicht an die Vorgaben gehalten hat, sondern einen 0815-Bau hingeknallt hat und gedacht hat, die werden das schon schlucken. Nicht? Und dann musste ich also, das waren schwierige Zeiten. Und dann musste ich eben die...
Bauprojektleiter waren Sie auch noch, also wirklich.
Die Sache war die, dass ich also dann gezwungen war, die Gelder, für die ich verantwortlich war, zu verteidigen gegen die Leute, die gerne ran wollten, weil jemand, der nur einen solchen Mini-Haushalt hat zur Verfügung, kann sich nicht mehr vorstellen oder sich überlegen, welchen Beitrag er leisten könnte, um dieses Zentrum überhaupt in Gang zu setzen.
Ja. Weil abzacken.
Ja, ja. Jedenfalls, es hat 5 Jahre.
Waren das so die örtlichen mittleren Eliten, die da so versucht haben, da sich was
zu. Nein, die Pfarrer.
Pfarrer selber.
Die Pfarrer selber, die also zu ihren Gunsten.
Für ihre Gemeinde.
Für ihre Gemeinde natürlich mehr haben wollten.
Ah Gott, das ist ja ein furchtbarer Konflikt, ja.
Okay. Ich meine, ich war konfrontiert mit einer Theologie des 19. Jahrhunderts, wie sie von unseren Großvätern importiert worden ist, die außerdem ein Christ macht sich mit weltlichen Dingen die Hände nicht schmutzig. Ne? Das heißt, sie zu motivieren, sich darauf einzulassen, jetzt sich zu engagieren in diesem ganzen Bereich und alles, was damit zu tun hat, war ja auch noch eine Aufgabe, die ich auch nur, ich war ja nicht mal ein Pfarrer mit einer eigenen Gemeinde. Wer gab mir eigentlich das Recht, mich da einzumischen sozusagen.
Meine Damen und Herren, ich darf es nochmal sagen, Jochen Ries ist hier zu Gast. Ich erfahre ihn als einen fürchterlichen Klassenkämpfer, der auch noch gegen seine eigenen Kooperationspartner vorgehen musste, um tatsächlich
ja, da. Also bei Klassenkämpfer ist aber zusammengezuckt, Herr Reuter, und ein bisschen in der Freisprecherlage.
Also das würde ich auch nicht so stehen lassen wollen. Ja. Also ich bin kein Klassenkämpfer gewesen. Sondern ich bin jemand gewesen, der versucht hat, das Beste aus der Situation zu machen, zugunsten derer, für die das Ganze eigentlich geplant war. Das sollten also die Leute sein. Ich war die einzige Verbündete, die ich dort hatte, und das war meine wichtigste Verbündete, war eine Sozialarbeiterin, Mary Wemme mit Namen, die dort schon von meinem Arbeitgeber, dem Nationalen Christenrat von Kenia, als Dachorganisation eingesetzt war, deren Arbeit mit den Frauen vor allem, aber immer nur danach von den Pfarrern, von den örtlichen Pfarrern danach beurteilt wurde, wie viel Schäfchen sie auf ihren Kirchenbänke trieb. Das war nicht ihre Sache. Und nun kam ich und plötzlich entdeckte sie, dass sie in mir jemanden hatte, der kapierte, was ihre Aufgabe war und der sie deswegen nach Kräften unterstützt hat. Und sie wurde meine wichtigste Lehrerin.
Ja, in der Verknüpfung mit den örtlichen.
Weil sie hatte eine ausgezeichnete Ausbildung auf der damals schon existierenden Sozialschule, die von der israelischen Regierung gestiftet worden ist, sehr wohl wissend, was es bedeutet, wenn man mit Leuten aus verschiedenen Stämmen zu tun hat. Das haben sie in Israel selber im eigenen Land. Ich war Juden aus allen kulturellen Bereichen, mussten sie ja in Israel integrieren und haben deswegen sehr schnell begriffen, was ein wichtiger und vernünftiger Beitrag für die Entwicklung sein könnte, wenn man Sozialarbeiter ausbildet.
Gibt es denn irgendeine historische Verbindung zwischen Israel und Kenia? Ist das, warum ausgerechnet da? Ich weiß es nicht. Gut, wir wissen es beide nicht. Aber das ist schon.
Um bestimmte Sachen habe ich mich auch aus wohlerwogenen Gründen nicht gekümmert.
Aha. Ja. Na gut. Kommen wir denn noch zu anderen Orden?
Ich
fürchte, wir müssen 30 Sendungen machen.
Also nee. Also,
ja.
jedenfalls, diese Dame, Mary Wemme, hat mir wesentliche Einsichten vermittelt in afrikanisches Denken, in afrikanische Sitten und Gebräuche. Und was ich davon profitiert habe, hat sich erst herausgestellt, als ich auf dem Wege über den Weltkirchenrat gebeten wurde, nochmal nach Südafrika gleich weiterzureisen. Ich habe nämlich zu Beginn meiner 5 Jahre in Kenia, noch bevor ich an diese Aufgabe in Nakuru herankam, die Aufgabe gehabt, den ersten jemals in Afrika organisierten Kursus für künftige Industrie- und Sozialarbeiter aus dem englischsprachigen Afrika zu organisieren in Nairobi.
Englisch sprechen Sie, können Sie kurz.
Naja, das sind alle die Länder, die ehemalige englische Kolonien waren.
Ja. Genau.
Ja, die sind ja kolonial zerfiel in Frankophon und Anglophon.
Ja.
Dann kamen natürlich auch noch ein bisschen in Angola und Mosambik und Portugiesisch dazu.
Portugiesophon
und Chinesophon. In Kongo gab es Belgisch und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls nach dieser, weil dieser Kurs in Nairobi gut gelaufen ist, haben sie mich gefragt, ob ich denn in einer verkürzten Form etwas Ähnliches in Südafrika organisieren wollte. Da habe ich gesagt, unter einer Bedingung: Ich möchte vorher hinfahren und erkunden, ob es überhaupt angesichts der Apartheid-Grenzen möglich ist, für mich das zu tun, was ich tun soll. Und bin also dann auf einen Erkundungsflug erstmal hingefahren.
Zeit etwa?
68.
Ach, nochmal.
Letzte. Gut, okay. August 68. Nee, Quatsch, 73. Ich war ja 68, bin ich erst gekommen, nach Kenia, ja. 73 bin ich gegangen.
Ach so, ich dachte, es wäre, ja.
Und so habe ich also dann in Südafrika mit einem Komitee gearbeitet, das nur existieren konnte, weil da ein Pfarrer der reformierten Kirche, die ja eigentlich Staatskirche war, in Südafrika, seinen Kopf hingehalten hat gegenüber der Regierung und das für unbedenklich erklärt hat, was wir da geplant haben.
Sauber.
Das war ein tapferer Mann. Und so ist es gelungen, also da in Südafrika diesen Kursus zu organisieren.
Das heißt, es waren Schwarze und Weiße.
Das waren nur Schwarze.
Nur Schwarze.
Sieben kamen, also sie haben alle 14 haben registriert unter ihrer jeweiligen kirchlichen Zugehörigkeit. Ja, also Methodisten, Anglikaner und was es da so gibt. Aber in Wirklichkeit kamen sieben aus einer illegalen Gewerkschaft. Das wussten wir auch. Und sieben waren Pfarrer. Weil die hatten überhaupt keine andere Möglichkeit unter den Bedingungen, überhaupt nur so etwas wie eine Grundausbildung für künftige Gewerkschafter zu kriegen. Und haben das also auch durchgezogen. Und im Laufe dieser Zeit bin ich überhaupt darauf gestoßen, dass die Apartheid ja nicht nur die Schwarzen von den Weißen trennt, sondern die Weißen auch von den Schwarzen. Und ich bin tatsächlich für diese schwarzen Beteiligten der erste Weiße gewesen, von dem sie das Gefühl hatten, der kapiert was von uns. Und daran habe ich gemerkt, was ich in Kenia in diesen 5 Jahren eigentlich gelernt habe. Was mir Meriwemme unter anderem beigebracht haben. Und wie mir das plötzlich in Südafrika zugute gekommen ist.
Naja, ohne jede Mentalitätsbewusstsein geht es ja gar nicht.
Aber wie ging's
How
mit
come
den
you know war die berühmte Frage, die sie mich darauf aufmerksam gemacht hat.
Den Respekt aber
ich war mir dessen nicht bewusst. Wie kommt es, dass du was weißt?
Ja, ja.
Was uns betrifft. Naja, also das war dann also noch ein Vierteljahr. Und dann bin ich also im, glaube ich, Oktober 73 zurückgekommen nach Deutschland.
Dann war es dann kalt.
Ja, das war noch später Herbst. Aber es ging.
Da würde ich jetzt gern noch ein ganz klein bisschen Musik dazwischen streuen.
Gertrud, wenn's ich habe denn überhaupt so gar keine Zeit mehr. Was machst du denn?
Ich mache immer mal ein bisschen Musik.
Da habe ich eine mitgebracht, die zum Ausdruck bringt, dass ich mich also sozusagen aufgrund dieser Geschichten ein bisschen als Weltbürger fühle und auch Weltkultur genießen kann. Ja. Das ist in dem Fall allerdings nicht aus Afrika, sondern aus Südamerika, weil ja zu meiner Geschichte auch gehört, dass ich noch mal 12 Jahre in Mexiko gewesen bin, aber ich weiß gar nicht, ob wir bis dahin kommen.
Das werden wir dann gleich
also
sehen.
Eine feine Musik.
Ja, das ist
von Diego.
Argentinien.
Das ist Argentinien.
Einer von uns Diegos, ja.
Ja.
Ja, Diego Kaskaljewitsch, mit dem habe ich mich hier inzwischen eingefreundet. Aber das kriegen wir später, wenn wir es überhaupt kriegen.
Gut, jetzt sind wir quasi beim Abflug, ne?
Südafrika zurück nach Deutschland. Nur noch als Fußnote, ich bin dann aufgrund dieser Geschichte noch mehrfach eingeladen geworden nach Südafrika. Und also auch den Übergang bis kurz zur Unabhängigkeit. Aber natürlich immer sozusagen auf der falschen Seite.
Deckmäntelchen, ja.
Gearbeitet aus der Seite, also Sicht des Geheimdienstes. Gut, zurück in Deutschland habe ich dann zunächst einmal im Auftrag des Sozialbeamtlichen, dass ich zurückgekehrt bin, bin ich mit meinen Dias über die Lande gezogen und habe also jetzt in Kuhessen-Waldeck dann erzählt, was wir mit der Dritten Welt zu tun haben oder die mit uns und wo wir uns engagieren müssen und was dann also
das war aufklärend läuft. Und sicher auch ziemlich unterhaltsam für die Leute, oder?
Auch zu begreiflich zu machen, was welche gewaltigen Umbrüche dort zum Teil stattfinden. Aber das hat mir nicht gefallen, weil man kommt dann irgendwo hin in eine Gemeinde, schmeißt sein Bömmchen und ist verschwunden, bevor es explodiert, würde ich sagen. Abgekürzt, ausgedrückt und also nicht genügend Feedback. Ich habe dann zunächst nochmal zwischen 74 und 77 einen Lehrauftrag an der Uni in Marburg gehabt für Theologiestudenten in der Sozialethik, weil ich kaum in Marburg gelandet war, jemand also auf mich zukam und wir haben gehört, dass Sie hier sind, können Sie für uns nicht sowas organisieren wie ein Kurzlehrgang in Industrie und Sozialarbeit, Praxis, weil die hatten da ein Modell entwickelt an der Uni, dass also Theologiestudenten nach 4 Semestern mal resümieren sollten, was sie bis dahin an Theologie aufgepickt hatten und das in Beziehung setzen zu einem Praxisfeld. Es gab aber als Praxisfeld nur kirchliche Einrichtungen, die das Vorhandensein der Kirche immer schon voraussetzen. Und da haben wir dann also mit Hilfe meiner alten Freunde in Mainz, wo ich meine eigene Ausbildung gemacht habe, was organisiert für Theologiestudenten.
Sozusagen Kirche machen dann.
Um an der Stelle ein Bewusstsein zu entwickeln, dass das jetzt unter gewandelten Voraussetzungen auch in Deutschland dringend erforderlich wäre. Und aber dann habe ich 77 beschlossen, so, jetzt möchte ich nochmal wirklich zurück in die Gemeinde, um zu sehen, was man in einer normalen Kirchengemeinde in Kuhessen-Waldeck wirklich machen kann.
Also zurück in die Praxis.
Zurück in die Praxis.
Zu den Leuten und dann gucken.
Ja, und auch da wieder zu zweit. Weil ich glaube, der Jesus hat gewusst, warum er seine Jünger 2 und 2 losgeschickt hat. Die mussten nämlich lernen, miteinander auszukommen. Und das ist ja auch kein Schade, wenn das Pfarrer können.
Miteinander auskommen.
Und ist, glaube ich, eine seltene Tugend, kann das sein?
Ich will aber weiter nichts sagen. Jedenfalls, für mich ist es wichtig, zu zweit, weil das auch Entwicklungsprojekte derart immer besser fahren, wenn es nicht bloß auf 2 Augen und 2 Köpfen beruht, sondern auf 2 Köpfe, 4 Augen. Und so habe ich dann also die Gelegenheit gehabt, habe mich um eine Pfarrstelle vor den Toren Marburgs beworben, in Kappel, bin auch genommen worden, gewählt worden dort, und habe dort also dann, ich möchte sagen, die fruchtbarsten und sinnvollsten 12 Jahre meines Pfarramtes in Kappel verbracht. Erst mit einer Kollegin und dann mit einem Kollegen zusammen und mit beiden bin ich bis heute sehr befreundet.
Und die Gemeinde hat
Kappel,
fand das in Ordnung.
Die fand das in Ordnung, ja. Und dann brachte die Landeskirche einen Gesetz in der Synode, dass man sich in bis zu 5 Jahren unbezahlten Urlaub nehmen könnte. Weil damals eine Situation war, wo sie Pfarrstellen brauchten und mehr Kandidaten als freie Stellen hatten. Davon habe ich dann Gebrauch gemacht und bin also von Kappel aus nach England gegangen, von England aus nach Holland und von Holland aus mit meiner holländischen Frau nach Mexiko. Und da sind wir dann hängen geblieben.
Wie haben Sie denn diese Zickzackroute hingekriegt? Wie ist denn das?
Ich glaube, per Flugzeug könnte das sein.
Irgendwie mit aus Spaß oder aus Interesse?
Ich hatte in England jemanden, den kannte ich seit Jahren, der dort ein Institut gegründet hatte, in dem es genau um diese 2 Seiten ging, dass man also weder eine Veränderung zustande bringt, wenn sie sich nur auf die Innerlichkeit bezieht, und die äußeren Umstände bleiben lässt, wie sie sind. Oder umgekehrt, eine Revolution, die nur an den äußeren Verhältnissen ansetzt, und nicht auch eine Veränderung des Bewusstseins, eine innere Veränderung einbezieht, keine Aussicht hat, auf die Dauer zu gedeihen. Und das war genau der Ansatz, der mir ja immer schon vorgeschwebt hat. Und deswegen habe ich die Gelegenheit benutzt und bin zu ihm in sein Institut gegangen. Leider ist er sehr bald danach gestorben, sodass ich da nicht bleiben konnte. Dann bin ich also mit meiner holländischen Frau nach Holland gegangen.
Da haben Sie sich aber doch vielleicht mal erholt.
Das war ganz gut. Nur wir gehörten damals zu einer Gruppierung, in der wir die beiden Ältesten waren, und haben gesagt, wir brauchen mal Zeit für uns. Und haben uns ein halbes Jahr Übersee verschrieben. Und da sind dann 12 Jahre draus geworden.
Diese berühmte Mexiko-Reise, die dann 12 Jahre dauert. Ja. Aber das ist die nächste Sendung.
Eine reine Geschichte.
Sie haben aber eigentlich auch, ja, das ist so. Sie haben aber auch noch was anderes. Sie dichten ja auch, jetzt wo Sie in Kassel gelandet sind, sozusagen.
Ich denke, wir sollten uns tatsächlich den letzten Minuten sollten wir uns dieser zum Teil unterhaltsamen und witzigen, zum Teil, auch schon mit Gehirn gemachten Sachen kurz beschäftigen.
Also nicht nur mit Gehirn, sondern auch mit Herz.
Ja.
Wobei ich ja für mich selber immer unterscheide zwischen den Gedichten, die ich mache, weil ich das kann, und solchen, die langsam in mir entstehen, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass ich die mache, sondern die schreibe ich dann auf, wenn sie soweit sind. Mhm. Aber die zu denen, die ich mache, gehört also eine Reihe von Nonsensgedichten, weil ich natürlich auch sozusagen ein bisschen die Absurdität der Welt.
Das kann man in vielen der Szenen, wovon wir gesprochen haben, die ist ja sicher immer schon anwesend gewesen. Ja.
Und das muss ich dann abreagieren und das geht dann so. Eines dieser Gedichte heißt Armes Kind. Unter Arm und Überbein gingen eine Ehe ein. Als daraus ein Kind entstand, nannten sie es Oberhand. Das Kind, nicht anders zu erwarten, vertiefte sich ins Spiel mit Karten. Und es behielt, wie bald bekannt beim Spielen, stets die Oberhand. Ob Skat, Kanasta oder Poker, ob Rommi mit und ohne Joker, kein Spiel, in dem es nicht gewann. Das Kind, es wuchs heran zum Mann. Als solcher spielte er um Geld, bereiste bald die ganze Welt, von Nord nach Süd, so längs wie quer, und räumte die Casinos leer. Zuletzt ward er global verbannt, was er als höchst gemein empfand. Voll Zorn legte er sich auf sein Bett und spielte russisches Roulette. Es war, na klar, ein Meisterschuss. Rien ne va plus finito. Schluss.
Wie gesagt, wir haben das bei der Lesung bei Winfried Junior, gab es noch so einige von der Sorte, und es war sehr, sehr amüsant. Dichten Sie bitte weiter in verschiedenen Richtungen.
Und über die Ethik und die Industrie werden wir uns in einer anderen Sendung wirklich einmal aus.
Ich denke, wirklich ein zweites Mal machen
das
sollten.
Das ist sehr spannend.
Weil
das möchte ich Ihnen überlassen.
Ja, nein, es fehlen ja noch so viele Orte.
Ja.
Und jetzt fehlt uns aber die Zeit, deshalb werden wir jetzt...
Ich werde jetzt mit Kreisler ausblenden, nicht mit unserer üblichen, das war die Freisprechanlage. Ich danke sehr, und Kreisler werde ich dann aber auch abwürgen müssen.
Ja.